Sie hören den Kurier.
You want to save that beautiful heritage of ours. We have a great heritage. We're a great country. You are so lucky I'm president. That's all I can tell you.
You are lucky I'm your president. Donald Trump ist bekanntlich um keinen Sager verlegen. Doch ob ihm wirklich noch so viele Amerikaner zustimmen? Kaum ein Präsident hat so viele Skandale und Pleiten vorzuweisen wie Donald Trump. Vor allem das Krisenmanagement in der Corona-Krise hat bereits tausenden Amerikanern das Leben gekostet. Im Herbst wird in den USA gewählt und Trump liegt in den Umfragen hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Und jetzt ist auch noch ein Buch herausgekommen. John Bolton, Trumps ehemaliger Sicherheitsberater, rechnet in seinem Buch mit dem Präsidenten ab. Wie sehr schadet das Trump? Ist er im Herbst Geschichte? Oder straft er wieder alle Lügen und wird im Herbst noch einmal gewählt? Ich rede dazu gleich mit dem Politikwissenschaftler und USA-Experten Reinhard Heinisch. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Zuvor müssen wir aber noch einen Blick nach Nordrhein-Westfalen, dem einwohnerstärksten Bundesland Deutschlands, werfen. Dort droht der Bevölkerung ein neuer Lockdown. Das hat Ministerpräsident Armin Laschet angekündigt, sollten die Corona-Zahlen weiter steigen. Grund dafür ist ein Ausbruch von Covid-19 bei dem großen Fleischereiunternehmen Tönnies in Reda-Wiedenbrück. Mehr als 1300 Mitarbeiter sind dort bereits positiv getestet worden. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, im Verlauf der Corona-Krise immer weniger auf die Sicherheitsvorkehrungen geachtet zu haben und auch die Mitarbeiter immer weniger informiert zu haben. Viel Kritik wird auch an den Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie generell laut. Denn speziell bei Tönnies stammt ein Großteil der schlecht bezahlten Arbeiter aus Osteuropa und ist nur über Zweit- oder Drittfirmen angestellt. Und viele von ihnen sind sogar in eigenen Unterkünften untergebracht. Noch aber dürfte das Virus nicht auf die breite Bevölkerung abseits der Fleischerei übergesprungen sein. Deswegen sind vorerst auch nur Schulen und Kindergärten geschlossen. Anscheinend verläuft die Kooperation mit Tönnies für die Behörden aber schwierig. Der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil hat deshalb schon Konsequenzen angekündigt. Er sieht die ganze Region in, Zitat, Geiselhaft des Unternehmens. Dicke Luft also in Norddeutschland. Am Telefon begrüße ich jetzt unsere Deutschland-Korrespondentin Sandra Lumitzberger. Sandra, wie ist denn die aktuelle Lage in Reda-Wiedenbrück?
Hallo Elias. Also die Lage hier in Reda-Wiedenbrück ist jetzt momentan, würde ich sagen, relativ entspannt. Also wenn man hierher kommt, das ist eine Kleinstadt, so 55.000 Einwohner, sieht man quasi hier ganz normalen Alltag. Die Leute gehen hier einkaufen, sitzen in Cafés. Mhm. Was natürlich sehr auffällig ist, wenn man jetzt an der Straße entlang fährt, immer wieder sieht man quasi Busse vom Roten Kreuz und Männer in weißen Ganzkörperanzügen, die dort Corona-Tests machen bei bestimmten Häusern. Also das habe ich heute zweimal schon beobachtet. Und in diesen Häusern leben eben Mitarbeiter der Firma Tönnies und die werden dort jetzt getestet und müssen eben in Quarantäne bleiben. Beim Betrieb der Firma selber, die liegt etwas außerhalb, war es heute in der Früh auch sehr ruhig. Also der Betrieb ist ja gesperrt, die Werkskantine ist geschlossen, der Verkauf, also man hat hinter den Fensterscheiben, hat man gesehen, wie ein paar Mitarbeiter noch quasi die letzten Dinge verräumen. Aber sonst war dort eigentlich kaum etwas los.
Hast du Gelegenheit gehabt, mit den Menschen auch dort zu reden, auch mit Tönnies-Mitarbeitern?
Ja, also ich bin heute ein bisschen außerhalb von Reda-Wiedenbrück auch unterwegs gewesen und dort sind auch einige Mitarbeiter untergebracht in Unterkünften. Mit denen kann man über das Fenster kommunizieren, teilweise auf Englisch, teilweise ein bisschen auf Deutsch. Ich war bei einem Haus, da waren ungefähr 20 bulgarische Männer drinnen und die haben ein bisschen so erzählt, sie sind jetzt seit 5 Tagen in Quarantäne, es bringt ihnen jemand Essen vorbei, die Polizei kommt, überwacht auch quasi, ob das hier eingehalten wird. Und ja, ich habe sie gefragt, was sie denn hier so machen und ja, es war ein bisschen, sie haben ein bisschen ratlos gewirkt. Ja, man sieht fern, man spielt mit dem Handy, spielt Karten, aber im Prinzip, sie können nicht nach draußen, schauen aus dem Fenster raus und also das Haus an sich selber war in keinem guten Zustand. Also muss man wirklich sagen, die Lebens- und Wohnbedingungen hier sind teilweise sehr prekär.
Jetzt gab es das Gerücht, dass einige von den Mitarbeitern in ihre Heimat zurückgeflüchtet seien, nach Rumänien. Hast du da irgendeinen Anhaltspunkt dafür finden können?
Nicht wirklich, es ist ein Gerücht. Kann schon sein, dass es stimmt, kann nicht sein. Also es gibt niemanden, der das jetzt offiziell bestätigt. Es gibt nur auch den Appell quasi des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet, der eben auch gesagt hat, man soll bitte davon absehen und es gibt hier die bestmögliche medizinische Versorgung. Und ja, also bei den Häusern, bei denen ich vorbeigekommen bin, ja, sind die Menschen in Quarantäne. Also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendjemand einfach abhaut. Also ich hatte schon den Eindruck, jetzt auch in den Gesprächen, dass sich die Menschen dort sehr bewusst sind, dass die Lage ernst ist und dass sie, glaube ich, auch selber nicht krank werden wollen. Es sind ja nicht alle infiziert. Es gibt ein paar positive Fälle schon. Ich glaube, 5 Tönnies-Mitarbeiter sind auch quasi auf der Intensivstation.
Ja. Wie wird es denn jetzt weitergehen? Wie lange wird diese Quarantäne anhalten und wie geht es danach überhaupt weiter?
Ja, also die Quarantäne ist ja für 14 Tage mal vorgesehen für die Tönnies-Mitarbeiter. Gleichzeitig hat das Ganze ja auch Folgen hier für die Menschen im Ort. Also zum Beispiel die Schulen und Kitas sind ja geschlossen, es gibt nur Notbetreuung. Da weiß man auch noch nicht, wie lange das jetzt so weitergehen wird. Es ist jetzt bald Schulschluss, vermutlich wird das dann quasi vorbei sein damit mit der Notbetreuung. Und an sich hat man jetzt den Eindruck, dass die Politik schon handeln will. Also der SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil hat ja die Firma Tönnies aufgefordert, für Schäden durch den Corona-Ausbruch aufzukommen. Gleichzeitig fordert er aber auch schärfere Maßnahmen, was die Verträge betrifft. Also es soll ja quasi jetzt, glaube ich, noch im Spätsommer ein Entwurf eingebracht werden, um diese Werksverträge zu beenden. Dieses System hat ja hier schon relativ lange Tradition. Also die meisten Tönnies-Mitarbeiter werden über Leiharbeitsfirmen beschäftigt und sind für einige Monate hier. Dann fahren sie vielleicht wieder zurück. Gleichzeitig sind diese Leiharbeitsfirmen auch für die Unterbringung zuständig. Und die Zustände, wie gesagt, sind dort sehr prekär in den Häusern und die Männer sind zum Teil so 4 bis 6 in einem Zimmer und der Preis, sage ich jetzt mal, für ein Bett, das sind so 300 Euro, wird ihnen dann vom Lohn abgezogen.
Das heißt, hier braucht es auf jeden Fall Verbesserungen. Sandra, vielen Dank für die Expertise.
Gerne.
Amerikanische Zustände also bei Tönnies in Deutschland. Und in den USA selbst droht eine zweite Welle des Coronavirus, obwohl die erste Welle noch gar nicht in jedem Bundesstaat besiegt ist. Einige Bundesstaaten haben jetzt aber zu früh gelockert und seitdem schnellen die Zahlen dort wieder in die Höhe. So auch in Oklahoma. Und was macht Donald Trump? Er fährt nach Oklahoma, hält dort eine Wahlkampfveranstaltung ab und macht wieder einmal China für das Coronavirus verantwortlich.
I can name Kung Flu. I can name 19 different versions of them.
Und Trump will auch einen Weg gefunden haben, wie er die Corona-Zahlen wieder eindämmen kann. Er will einfach weniger testen lassen.
When you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please.
Bestechende Logik. Das Weiße Haus hat übrigens später vermeldet, Trumps Aussage sei nur ein Scherz gewesen. Nicht das erste Mal übrigens. Das Interessante an der Wahlkampfveranstaltung in Tulsa, Oklahoma war, dass sie längst nicht voll war. Dabei haben sich mehr als 800.000 Menschen für ein Gratisticket angemeldet. Gekommen sind aber laut dem Tulsa Fire Department nur 6.200. Die Trump-Administration dagegen spricht von 12.000 Menschen in der 20.000 Besucher fassenden Halle. Was also ist da schiefgegangen? Kurz gesagt, es war TikTok. Auf der Plattform tanzen normalerweise Jugendliche zu Musik oder veranstalten Lip-Sync-Bewerbe. Nun aber ist es politisch geworden. Tausende Jugendliche haben sich über die Plattform abgesprochen, eine Reservierung zu machen, damit die Trump-Anhänger keine Karten bekommen und dann aber nicht zu der Veranstaltung zu gehen. So ist die Halle halb leer geblieben. Sehr zum Missfallen von Trump. Und dem nicht genug, nun hat sein ehemaliger Vertrauter, der Ex-Sicherheitsberater John Bolton, ein Buch veröffentlicht. Trump hat noch versucht, das Buch zu verhindern, allerdings erfolglos. Doch was wirft Bolton dem Präsidenten eigentlich vor? Hören wir kurz in ein ABC-Interview rein.
You describe the president as erratic, foolish, behaved irrationally, bizarrely. You can't leave him alone for a minute. He saw conspiracies behind rocks and was stunningly uninformed. He couldn't tell the difference between his personal interests and the country's interests.
I don't think he's fit for office. I don't think he has the competence to carry out the job. There really isn't any guiding principle that I was able to discern other than what's good for Donald Trump's re-election.
Für Bolton ist Trump also nur auf seine Wiederwahl fokussiert und nicht auf das Wohl der USA. Doch hat Bolton noch mehr Insider-Infos für uns? Am Telefon begrüße ich jetzt den Politikwissenschaftler der Uni Salzburg und USA-Experten Reinhard Heinisch. Herr Heinisch, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Dankeschön für Ihr Interesse.
Herr Heinisch, jetzt sind schon einige Bücher zu Trump erschienen, die das Chaos seiner Amtsführung auch schon beschrieben haben. Aber jetzt hat sein früherer Sicherheitsberater John Bolton auch ein Buch veröffentlicht. Inwiefern unterscheidet sich Boltons Buch eigentlich von den vorherigen Büchern?
Das Buch von Bolton bestätigt im Prinzip das, was wir vermuteten. Der Unterschied ist, dass Bolton natürlich ein Falke ist, einer, der aus dem Lager Trumps kommt, beziehungsweise jemand, der schon sehr früh, also im letzten Wahlkampf, sehr früh die Seite Trumps ergriff und immer ein Scharfmacher war. Das heißt, dass Trump jetzt von jemandem aus dem eigenen Lager angegriffen wird, ist vielleicht auch eine Überraschung und es gibt diesem Buch eine ganz besondere Note.
Ein interessantes Detail, das wir da erfahren, ist, dass Trump Chinas Präsidenten Xi gebeten hat, dass China amerikanische Sojabohnen kaufen soll, damit Trump dann bei dieser Wählergruppe, also den Sojabauern und allen, die damit beschäftigt sind, punkten kann. Gleichzeitig bezeichnet Trump ja Corona als das China-Virus und lässt keine Gelegenheit aus, um über China herzuziehen. Wie passt denn das alles zusammen?
Ja, das ist eine gute Frage und das wirft, ja, Sie sprechen damit ja eines der Dilemma der Politik mit Trump an, dass natürlich Trump keinerlei Handschlagqualitäten hat und letztlich nur an seinem eigenen Machterhalt interessiert ist und daher alle Themen durch die Linse des eigenen Machterhalts analysiert und daher ist immer alles möglich, daher ist er auch sehr sprunghaft in seiner Vorgehensweise. Das heißt, Trump weiß, er braucht bei seiner Basis einen Feind, einen Gegner, an dem er sich reiben kann und das ist natürlich China und China wird auch immer aufgebaut dazu. Das funktioniert auch sehr gut hier bei der Pandemie, der China die Schuld zu geben. Gleichzeitig ist China jedoch auch ein sehr wichtiger Handelspartner, der den USA schaden kann. Und Trump tut sich auch leichter mit autoritären Führern. Das haben wir immer wieder gesehen, hier quasi einen großen Deal zu machen. Das ist vielleicht das mit Demokratien, wo dann noch Parlamente mitstimmen müssen. Und daher ist Trump immer versucht, mit Xi Jinping in China irgendeinen Deal zu machen. Gleichzeitig ist aber China auch der glaubhafteste Gegner für die Basis von Trump. Und daher sehen wir dieses Vor und Zurück.
Das wird noch weiter uns begleiten, dieses Vor und Zurück. Interessant ist auch, dass Bolton bestätigt hat, dass Trump die Militärhilfe für Kiew, also für die Ukraine, davon abhängig gemacht hat, ob dort in Kiew gegen Biden ermittelt wird. Und das hat ihm ja dann ein Amtsenthebungsverfahren in den USA eingebracht und von dem wurde er zwar freigesprochen, aber unter diesem Gesichtspunkt könnte ihm ein erneutes Amtsenthebungsverfahren drohen.
Naja, das ist die gute Frage. Ich meine, Bolton muss sich vorwerfen, mit dieser Aussage mehrere Monate zu spät zu kommen. Das wäre natürlich im Dezember oder Jänner wichtig gewesen und somit ist auch das Buch Boltons, wenn Sie so wollen, kommt das auch relativ zu spät und aus jetziger Sicht ist es quasi unmöglich, im Wahlkampf ein weiteres Amtsenthebungsverfahren zu beginnen und die Gründe für die Republikaner werden nach wie vor Trump die Treue halten. Die haben in der jetzigen Situation kaum eine andere Möglichkeit. Und letztlich ist es auch immer in der Rechtsfrage ungeklärt, ob nicht der Präsident das ohnehin alles kann, da ja in der Verfassung steht, dass die gesamten Diplomaten at the pleasure of the president dienen, also quasi unter der Verfügungsgewalt des Präsidenten dienen und der Präsident hier eindeutig jetzt in außenpolitischen Fragen nicht an die üblichen Regeln gebunden ist. Also hier würde das kaum eine große Änderung bringen. Es ist wirft ein weiteres Schlaglicht auf die Politik Trumps.
Und Trump hat ja auch angekündigt, dass Bolton einen sehr hohen Preis für die Veröffentlichung seines Buchs bezahlen wird. Was könnte er damit gemeint haben?
Das hat sich bisher als leere Drohung erwiesen und Trump macht sehr oft gibt sehr gern markige Sprüche, muss sich aber seiner Basis auch ein bisschen beweisen. Der Versuch, die Publikation des Buchs zu stoppen, wurde vom Gericht abgelehnt. Und das Bizarre dabei ist, dass diese Ablehnung von einem Richter kam, den Trump selbst ernannt hatte. Also das Buch wird verbreitet werden, nur glaube ich nicht, dass es nennenswerte Konsequenzen haben wird, da sie im Prinzip die Meinung zum Präsidenten nur bestätigt. Die einen, die ihn unterstützen, werden das eben weitgehend abstreiten und hier Bolton als Verräter bezeichnen. Und die anderen sehen sich ohnehin bestätigt und daher wird das kaum eine Meinungsänderung nach sich ziehen.
Dennoch, die Liste der Gegner wird immer länger. Jetzt war das am Anfang auch sein Ex-Anwalt Michael Cohen, dann der Ex-Verteidigungsminister Jim Mattis oder auch Stabschef John Kelly, um nur einige zu nennen. Jetzt also Bolton, wird Trump jetzt nicht langsam mal das Personal ausgehen?
Ja, das könnte man so meinen. Im Prinzip ist es nicht ein sehr großes Land, wo an sich, glaube ich, eher das so zu verstehen ist, dass Trump sich immer mehr der Personen entledigt, die eine unabhängige Expertise mitbringen und die immer mehr mit loyalen Kämpfern ersetzt. Das heißt, da gibt es natürlich im Bereich der Tea Party oder der Anhänger Trumps sowohl Opportunisten wie auch jene, die ideologisch überzeugt sind. Wir erinnern uns an den aktuellen Botschafter der USA in Deutschland, die wirklich Trump persönlich die Treue halten, die als absolut loyal gelten und die in diese Ämter jetzt wechseln. Gleichzeitig entledigt sich Trump derjenigen, die eine Unabhängigkeit an den Tag legten. Und so findet dieser Personenaustausch statt. Dass sich die dann öffentlich beklagen oder beschweren und das kritisieren, hilft eigentlich Trump eher nur in der Darstellung, dass es sich hier um eine Verschwörung eines liberalen, tiefen Staates handelt, der quasi gegen den Präsidenten und gegen die Anhänger des Präsidenten und die Bevölkerung des Präsidenten vorgeht. Das heißt, es hilft ein bisschen, sich bei seiner eigenen Basis zu inszenieren, indem er zeigt, dass der Staat voller Verräter besteht.
Ja, und Verräter sind für ihn ja auch die Leute, die zu sehr warnen vor dem Coronavirus. Er sagt immer, die Wirtschaft muss weitergehen und dennoch wird das Coronavirus in den USA immer weiter und weiter verbreitet. Jetzt hat Trump verlangt, dass weniger getestet wird. Dann hat das Weiße Haus später gesagt, er habe wohl gescherzt, aber ist Amerika nicht gerade am Weg wirklich in die komplette Katastrophe unter einem Präsidenten, der hier das nicht wahrhaben will?
Ja, wir sehen hier eindeutig die Politisierung der Vernunft. Das heißt, alles, was vernünftig und von Experten empfohlen wird, wird im Kulturkampf zwischen den Anhängern Trumps, dieser 25-30% eher bildungsfernen und dem Rest des Landes und dem Mainstream quasi hier findet hier statt. Und das ist der Versuch eines Präsidenten natürlich der sich ins Eck gestellt sieht, Verschwörungstheorien zu bedienen, immer wieder so Versuchsballons zu starten über Twitter, was fängt sich, was funktioniert nicht. Mhm. Wenn es dann schief geht, sagt man, ja, das wäre ein Scherz. Wir dürfen uns doch erinnern, dass vor kurzem der Präsident hier empfohlen hatte, dass man ein Reinigungsmittel zu sich nehmen sollte, genau, um sich vor Corona zu schützen. Das wurde dann auch als Scherz abgetan. Also das sind aber immer wieder Versuchsballons und damit ist auch Trump immer wieder in der Lage, von Tagesthemen abzulenken. Weil natürlich ständig wird dann auf das neue Thema aufgesprungen und die Medien beschäftigen sich mit dem, dann kommt das nächste Thema. Das macht natürlich auch den Gegnern schwer, hier Schritt zu halten. Und so sprechen wir immer über den Präsidenten und seine Politik und das kann er nicht bis zu einem gewissen Grad steuern und er ist damit auch so im Fahrersitz quasi. Biden kommt ja eigentlich nur vor im Sinne, dass er eigentlich nicht vorkommt, aber da Trump sich permanent selbst ein bisschen ins Bein schießt, sind ja die Umfragewerte von Biden jetzt relativ hoch. Trump hat Schwierigkeiten, könnte Trump das auch wiederum umdrehen. Also ich bin da jetzt nicht sicher, dass es schon das ist. Also man wird abwarten müssen.
Eine zweite große Krise betrifft Amerika, betrifft die Black Lives Matter Bewegung. Nachdem da ein Afroamerikaner bei einem Polizeieinsatz zu Tode gekommen ist, Trump hat da auch immer so Aussagen getätigt, die einerseits schon waren, dass er das verurteilt hat, aber andererseits hat er ja viele Demonstranten auch wieder als Anarchisten bezeichnet. Ist er nicht ohnehin schon für viele Afroamerikaner und vielleicht auch schon für Latinos unwählbar geworden und verstärkt das diese Bewegung nicht das, dass Trump eigentlich im Herbst eine grobe Niederlage fürchten muss?
Das ist sicher, das stimmt sicher. Die Frage ist jedoch, wer ist die Wählerschaft des Präsidenten und wer ist nicht die Wählerschaft des Präsidenten? Das heißt, ich meine, viele, die wir demonstrieren sehen und viele der Bevölkerung, die gegen Trump hier auftritt, zählt ohnehin nicht zu seiner Wählerschaft. Trump hat ja die letzten Wahlen mit ungefähr 27% der Wahlbevölkerung gewonnen, indem er diese auf ihn eingeschworene Gruppe sehr, sehr gut mobilisieren konnte und die Gegner demobilisieren konnte. Und wir dürfen nicht vergessen, der Gegner ist ein 78-jähriger Mann, der auch immer wieder zu Aussagen neigt, die nicht immer von allen gutiert werden. Das heißt, es ist natürlich durchaus möglich, dass Trump letztlich in der Lage sein wird, seine Leute zur Wahl zu bringen und dass bei den Gegnern genug demotiviert sein wird, dass sie zu Hause bleiben. Aber es sieht in der Tat so aus, dass es momentan gut für die Demokraten läuft, dass Trump an allen Ecken und Enden Schwierigkeiten hat. Weniger aufgrund der nationalen Meinungsumfragen, sondern dass es vor allem in einzelnen Bundesstaaten, die sich immer massiv für Trump hat, dass es dort momentan ganz wichtige Erosionsbewegungen gibt, also dass dort Biden zulegt und dass insgesamt das jetzige Chaos doch sich der Eindruck verstärkt, dass das Land irgendwie aus dem Ruder läuft. Also das kann man in Umfragen sehr wohl nachvollziehen und es ist sicher, das wird auch von der Trump-Wahlkampagne zugegeben, dass der Präsident Schwierigkeiten hat, aber wir haben noch 4 Monate Zeit und vor uns liegt ein langer Sommer und es kann sich noch vieles verändern natürlich.
Jetzt gab es eine Wahlkampfveranstaltung am Wochenende in Tulsa in Oklahoma und das wurde für Trump auch zu einer Katastrophe. Da hätte es mehr als 800.000 Anfragen gegeben, gekommen sind dann zu dieser Wahlkampfveranstaltung nur 6.200. Ja, das heißt, er kann seine Anhänger nicht mobilisieren. Andererseits heftet sich jetzt eine Community, nämlich TikTok, eine TikTok-Community, das auf die Fahnen, dass sie sich spaßhalber registriert haben, dann aber nicht gekommen sind. Welches Standing hat denn Trump eigentlich bei den jungen Menschen?
Ja, also Trump ist, wenn man sich die Wählergruppen ansieht, die Trump unterstützen, sind das die wichtigste Gruppe sind weiße Männer aus bildungsfernen Schichten und bildungsfern heißt College, nicht College. Mhm. Und natürlich auch bei der jungen weißen männlichen Bevölkerung, die weniger gut ausgebildet ist oder eher aus bildungsfernen Schichten kommt, ist die Unterstützung auch größer, aber generell tendenziell sind sie ältere natürlich und ist je älter die Wählerschaft, desto eher sind sie für Trump. Und das hat damit zu tun, dass halt vor allem viele ältere, vor allem weiße Männer einen Statusverlust erleben oder fürchten, einen Statusverlust zu erleiden und in ihrer Frustration sich an einen wenden, der Veränderung verspricht oder eine radikale Änderung verspricht. Junge Amerikaner neigen eher dazu, dass sie in der jetzigen Politik ein Versagen der Regierung, des Staates sehen und das natürlich dem Donald Trump hier anheften. Generell ist es interessant, dass die Bevölkerung, die früher republikanisch wählte, jetzt eher demokratisch wählte und dass diejenigen, die zum klassischen Wählerpotenzial der Demokraten zählten, jetzt Donald Trump und die Republikaner wählen. Also die Republikaner quasi fast ein Großteil ihrer Wählerschaft ausgetauscht haben in den letzten Jahren unter Trump.
Wie schaut es denn da aus mit dem Kandidaten der Demokraten, Joe Biden? Kommt der bei den Jungen besser an und kommt der auch bei mehr Wählerschichten besser an?
Würde ich nicht so sehen. Ich glaube, das ist auch das Hauptproblem der Demokraten. Ich glaube, es gibt eine grundsätzliche Frage, was ist ein Anti-Trump? Man könnte jetzt sagen, ein Anti-Trump wäre einerseits so eine Art Linkspopulist, der auch sehr dramatisch auftritt, oder ein Anti-Trump, der Gegner Trump wäre quasi jemand, der sehr konventionell und traditionell auftritt. Biden fällt sicher in die zweite Kategorie, so ein bisschen eine Schlafmütze, aber es kann gerade sein, dass in der Zeit, wo halt halt das Land von einem Tweet zum nächsten immer im Alarmzustand verharrt, es durchaus angenehm sein kann, mal einen Präsidenten zu haben, der wieder die Form wahrt, der das Land wieder zusammenführt und der nicht permanent tweetet. Das könnte jetzt durchaus attraktiv sein. Also, aber das ist natürlich eher ein Bild des Präsidenten, das natürlich eher die Mittelschicht anspricht, eher so ein bisschen die biederen Vorstädte, dass natürlich viele junge Aktivisten, die sich schon also große Reformen erwarten, die sind sicher jetzt nicht sehr glücklich mit Biden und da ist auch das Risiko, dass die dann letztlich zu Hause bleiben. Nur solange Trump so radikal auftritt, haben die natürlich auch einen Anreiz, doch zur Wahl zu gehen und quasi auch Biden zu wählen, obwohl er sicher nicht der Idealkandidat ist. Man wird hier genau sich ansehen müssen, wie vor der Wahl viele der jungen, Redelsführer der Demokraten, da gibt es ja eine linke Basis, wie die auftreten, ob die jetzt wirklich für Biden in den Wahlkampf ziehen oder ob die sich eher verhalten werden.
Das heißt, es kommt auf jeden Fall auf die Mobilisierung an. Zum Abschluss noch Ihre Einschätzung, wird Trump wiedergewählt oder wird er abgewählt?
Aus heutiger Sicht sieht es so aus, dass er nicht wiedergewählt wird, wenn es so hält. Aber die Chancen seiner Wiederwahl sind nach wie vor intakt und wir sind noch sehr früh. Es fehlen noch viele Monate, um das wirklich genau sagen zu können.
Da kann noch einiges passieren. Herr Heinisch, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und apropos Absurditäten. Ab Herbst kann man Tätowieren auch in der Schule lernen. Genauer gesagt in der HTL Ferlach in Kärnten. Das berichtet der ORF. Bei der Ausbildung handelt es sich um eine Doppelausbildung. Die Schüler werden zum Graveur und zum Tattoo-Artist ausgebildet. Nach 5 Jahren ist man fertiger Tätowierer. Dazu passt auch unser Tweet des Tages heute von Manfred Schmidt. Er schreibt über die künftigen Maturanten: Damit gehört man angeblich zur Haute Couture. Die Jungen in den USA haben das Bombing der Trump-Wahlkampfveranstaltung übrigens auch gefeiert, wie es sich gehört auf TikTok. Und zwar mit einem Lied, das jetzt nach 27 Jahren ein Revival feiern dürfte. Macarena von Los Del Rio, dessen dazugehöriger Tanz in den 1990er Jahren auf keiner Party fehlen durfte. Und der jetzt auch wieder auf TikTok gefeiert wird. Das war der Daily Podcast für heute. Einen schönen Abend noch. Ton und Schnitt auch heute wieder von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Wenn ihr uns schreiben wollt, unter daily@kurier.at sind wir für euch erreichbar. Bis morgen, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out. Macarena, ay, dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena, ay, dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena, ay.